die ewige Suche nach dem richtigen USP und warum es ihn einfach manchmal nicht gibt und warum das aber auch gar nicht schlimm ist. Was du dagegen tun kannst, darum geht's heute in dieser Folge. This is Brandon. Brand building, marketing and creative campaigns. Welcome to the show. Viele Hersteller, Händler, Private Labeler und so weiter suchen sehr, sehr lange nach dem passenden Produkt. Also gerade im Anfänger sehe ich ganz, ganz häufig immer wieder suchen das beste Produkt, das super Produkt, mit dem man ganz allein auf dem Markt ist, das einen ganz, ganz tollen USP hat und so weiter. Ich habe auch schon Geschichten gehört, da hat jemand für sein allererstes Produkt sogar eine eigene Form anfertigen lassen in China, nur dass es anders ausschaut, dass es eine andere Form hat, dass es ein USP hat und eben nicht wie die anderen Produkte in seiner Kategorie daherkommt. Ja, das ist manchmal relativ ausufernd bis hin zu verkrampft, einen USP zu finden. Denn das kriegt man so eingetrichtert, du musst einen USP haben. Also, um mal aufzuklären, wer es nicht weiß, USP ist die Unique Selling Proposition. Das heißt, ein Alleinstellungsmerkmal. Warum sollte jemand jetzt dein Produkt kaufen und nicht ein anderes? Ja, und das gibt's eben häufig einfach nicht. Also es gibt nicht immer einen USP. Und wenn man sich so die Kategorien durchscrollt in Amazon, dann sieht man ganz, ganz häufig sehr, sehr ähnliche Produkte bis hin zu gleichen Produkten. Und die existieren ja auch nebeneinander. Die haben nicht alle einen USP. Das wäre ja auch Wahnsinn. Sonst wäre jeder Private Labeler, jeder Hersteller, jeder, der ein Produkt vertreibt, eigentlich ein Erfinder, der ein Patent anmelden könnte sozusagen und sein eigenes Produkt designen müsste. Das ist aber nicht der Fall und das ist auch gar nicht notwendig. Nur trotzdem fällt ja bei dem Käufer die Entscheidung entweder für Produkt A oder für Produkt B. Und in den wenigsten Fällen übrigens ist das der Preis, der diese Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Das ist übrigens auch ganz interessant, weil viele immer über diese einzige Stellschraube Preis probieren, den Markt zu dominieren bzw. in den Markt überhaupt reinzukommen, was sehr, sehr oft ein Trugschluss ist. Also das können wir vielleicht noch in einer anderen Folge vielleicht komplett aufrollen, aber der Preis ist es meistens nicht. Aber es gibt auch kein USP. Und jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt so ein USP und warum brauche ich den oder warum brauche ich ihn eben nicht? Denn es gibt einen sogenannten Markennutzen. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Markennutzen, und zwar den funktionalen Markennutzen und den emotionalen Markennutzen. Und gerade früher, das ist auch so ein bisschen oldschool, würde ich schon fast sagen, haben die Marken und die Firmen immer wieder probiert, einen funktionalen Markennutzen herauszuarbeiten. Da hat man tatsächlich diese Suche nach dem USP immer wieder gemacht und darauf basierend seine ganze Firma und seine ganze Marke aufgebaut. Allerdings heutzutage gibt es ja viel mehr Marken und eine ganze Schwemme an Importeuren und kleinen Herstellern und Private Labelern. Da reden wir von ganz anderen Marken, wie es halt früher der Fall war. Und da reden wir auch davon, dass es nicht immer einen funktionalen Markennutzen geben muss oder kann. Natürlich sollte das Produkt irgendwas können. Also einen gewissen funktionalen Grundnutzen sollte man schon haben. Sonst ist das Produkt wahrscheinlich wertlos, außer es ist rein emotional, ein Bild an die Wand oder sowas. Dann hat es wenig funktionalen Nutzen eventuell. Aber wir sprechen ja jetzt so von den meisten Produkten auf Amazon. Die haben schon einen funktionalen Nutzen und auch die Marke hat einen funktionalen Markennutzen. Der ist aber so ein bisschen selbstverständlich und der ist auch nicht so, dass man quasi das als Alleinstellungsmerkmal nehmen kann, das ist eher so ein Hygienefaktor. Natürlich muss eine Knoblauchpresse funktionieren, wie eine Knoblauchpresse halt funktionieren muss. Sie muss Knoblauch pressen, das ist die Funktion. Oder wenn man über den Markennutzen spricht, die Marke, die eben sowas herstellt, stellt Küchengeräte her, die eben funktionieren müssen. Ist doch klar. Also das ist aber wirklich, ein Hygienefaktor. Das setzt man voraus. Das ist aber nichts Besonderes. Darüber kann ich nicht verkaufen. Darüber kann ich erst recht nicht eine Kaufentscheidung triggern. Weil eine Kaufentscheidung, die wird ja im Bauch getriggert. Also es gibt ja diesen Spruch, beziehungsweise ich glaube, es gibt sogar ein Buch, was so heißt, der Bauch entscheidet, der Kopf begründet. Das heißt, der Nutzer, der User, der Käufer, der entscheidet immer emotional. Also die letzte Entscheidung ist immer eine hochemotionale Zusammenfassungen aus ganz, ganz vielen Eindrücken und Einflüssen, die auch wenn derjenige glaubt, er entscheidet aufgrund von Fakten und Daten, ist das selten der Fall. Es wird immer emotional entschieden und zum Schluss wird es aber ganz gut gerechtfertigt, die Entscheidung. Und du hast dich bestimmt schon sehr, sehr oft selber dabei ertappt, dass du sagst, komm, ich nehme jetzt doch das teurere Produkt. Ich habe da ein besseres Gefühl dabei. Und dann probiert der Kopf im Nachhinein zu begründen, warum du es gekauft hast. Ja, ist ja auch der Hersteller, ist ja bekannter, hat ja auch irgendwie eine Rezension mehr gehabt. Maluspunkte werden dann halt wegargumentiert, so rein intern, also für sich selber so. Ja gut, der hat jetzt irgendwie die eine Rezension, war nicht so toll, aber das war bestimmt ein Ausrutscher und so. Also wie gesagt, der Bauch hat schon längst entschieden und dann probiert der Kopf halt nachträglich zu begründen. So, das heißt aber im Umkehrschluss, wir brauchen unbedingt einen emotionalen Markennutzen, um eben an das Entscheidungszentrum desjenigen ranzukommen. Das heißt, über den reinen Funktionsnutzen wird das nicht passieren. So, und wie können wir das jetzt machen? Und ich habe da jetzt mal, und das ist aus ganz aktuellem Anlass, eine Geschichte mitgebracht über einen emotionalen Markennutzen, wie ich es erlebt habe, jetzt am Wochenende. Und zwar war ich auf einem Seller Barcamp hier in München. Und da habe ich, eigentlich relativ spontan gesagt, ich würde mal so ein Live-Coaching machen. Das heißt, ich würde mal irgendwie ein oder zwei Leute auf, Bühne ist es ja nicht, nach vorne holen. Und wir würden mal live probieren, zu schauen, was wäre denn ein Lead-Magnet für die E-Mail-Liste. Also das ist jetzt natürlich der Trigger für das Ganze. Also das heißt, der Trigger, dass sich jemand einträgt, dass sich jemand interessiert für die Marke und sagt, okay, ich will weiter Informationen über eure Marke haben. Und das sowohl vor dem Kauf oder auch nach dem Kauf, wenn jemand das Produkt schon in der Hand hat. Das sind durchaus unterschiedliche Situationen, da habe ich auch schon viel drüber gebracht in der Richtung. Ja, und die Geschichte ist jetzt schon ganz interessant. Da kamen nämlich zwei nach vorne, die eigentlich ein Produkt haben. Da würde man rein funktional sagen, habe ich aber auch schon mal gesehen. Ist jetzt nicht so, nicht so spannend vielleicht, keine Ahnung. Also ganz konkret, der eine hatte einen Gemüsehobel oder einen Gemüsespiralschneider. Also ich glaube, er hatte so ein kleines Sortiment sogar an diesen Geräten, also für die Küche. Und der andere hat einen Gehörschutz. Ja. Also beides ist jetzt auch kein Geheimnis und gibt es auch zigfach von Private-Label-Herstellern. Das ist nichts, wo ich sage, da kann ich mich a priori über die Funktion abheben. Weil wenn ich das eingebe, Gemüsehobel auf Amazon, dann wäre ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich weiß nicht, wie viele 100 Ergebnisse bekommen. Darüber allein kann ich mich nicht differenzieren. Genauso mit dem Gehörschutz. Gehörschutz wird es auch einige 100 Suchergebnisse geben. Auch das ist nichts, worüber ich mich alleine herausheben kann aus der Masse. Das heißt, was beide brauchen, ist einen emotionalen Markennutzen. Und jetzt haben wir uns angenähert in so einer Art Gruppenarbeit über dieses Tool, dass wir ein Lead Magnet gesucht haben. Letztendlich war es natürlich die Suche nach einem emotionalen Marktnutzen für die beiden Marken. Und die Ergebnisse sind aber recht interessant, denn wir sind relativ schnell drauf gekommen, dass zum Beispiel jetzt in dem Beispiel Gemüsehobel, dass eben nicht die reine Funktion der Trigger ist, zu sagen, ich unterbreche jetzt meinen Facebook-Fluss, weil ich eine Anzeige von dieser Firma sehe, um auf Amazon zu kaufen. Das wird eh nicht funktionieren oder passieren, da die Werbung wäre viel zu teuer einzukaufen. Nein, ich unterbreche mein Facebook-Scrollen, dass ich einen coolen Content kriege. Ja, am besten trage ich mich dann anschließend in die E-Mail-Liste ein. Aber dieser coole Content sieht nämlich wie folgt aus, dass ich mich eben entweder vegetarisch oder gesund ernähren kann, weil ich Gemüse sehr leicht aufbereiten kann mit diesen Tools. Und das Interessante ist, Tobi heißt er, der Private Labeler ist, der Hersteller, der hat gesagt, er lebt das auch. Das ist jetzt für ihn nicht ein Private Label Produkt, was einfach so, was er irgendwie gesourced hat auf Alibaba und das hat er halt eingekauft, weil die Kategorie gut läuft. Nein, er selber und auch seine Familie, die leben das richtig. Die ernähren sich gut, die ernähren sich gesund, die stehen voll hinter den Produkten, das ist deren Ding. Und er hat da unglaublich viel Content bereits geschrieben und auch irgendwie, ja, also zusammengetragen in Form von Rezepten und Tipps und sonst was. Das heißt, dieser Gemüsehobel ist nur letztendlich das letzte Hardware-Tool, was ich brauche, aber eigentlich ist er eingebettet in eine komplette emotionale Markenwelt, wie man sich gesund ernährt, vielleicht sogar bis hin zu vegan und wie man Gemüse gut aufbereiten kann. Ja, und dann haben wir tatsächlich so ein bisschen gebrainstormt in der Gruppe und haben gesagt, naja, das wäre ein toller Lead-Magnet, um nach außen, wie kannst du dich gesund ernähren, bis hin zu, wie kriegst du deine Bikini-Figur in 8 Wochen und solche Vorschläge kamen. Und dann, wenn der Gemüsehobel gekauft wurde, dann irgendwelche Videos und Content und Rezeptbücher, wie man das denn anwenden kann und wie man da ganz tolle Sachen damit machen kann. Also da gehen wir weit über das hinaus, was nur der reine Nutzen des Produkts ist, also der Hardware, die ich eben auf Alibaba oder in China einfach sourcen kann. Und dann auf einmal gewinnt sowohl die Marke als auch das Produkt natürlich enorm an Wert und hebt sich eben heraus in Bezug auf die anderen, die da eben quasi nur das Ding verkaufen und nichts drumherum. Ja, und das zweite Beispiel war aber auch interessant, dieser Gehörschutz. Da habe ich dann auch mal in die Runde gefragt und er hatte eigentlich der Hersteller gar nicht viel gesagt zu diesem Gehörschutz. Ja, kannst du tragen irgendwie, aber dämpft recht gleichmäßig, linear. Und das war es dann auch. Also hat sich eigentlich noch so gar nicht auf so eine Zielgruppe festgelegt oder so. Und dann ging es los im Publikum und das war auch interessant, dass die Leute relativ schnell auf das Thema Konzerte kamen und Rockfestivals oder generell Festivals und damit ja über Facebook ganz gut die Leute ansprechen können. Das heißt, man könnte Werbung schalten auf Festivalfans, Festivalbesucher, ob das jetzt Wacken ist oder keine Ahnung was. Also da ist es halt laut und man braucht eventuell einen Gehörschutz oder es wäre zumindest ratsam. Naja, und dann auf einmal kam so das Brainstorming so ein bisschen in Schwung und dann hat es geheißen, naja gut, man könnte zum Beispiel Leuten Tipps geben, wie sie eben ihr Gehör schützen können, dass sie im Alter noch gut hören, auch wenn sie jetzt gerne auf Festivals gehen und diese Werbung dann halt eben kurz vor den Festivals ausspielen. Bis hin zu, keine Ahnung was, Tipps, um eben nicht gehörlos zu werden im Alter oder Hörschäden davon zu tragen, wenn man laute Musik hört und all dieses Zeug. Ja, und du merkst aber schon, auf einmal wird dieser eigentlich simple Gehörschutz, der eine reine funktionale Funktion hat, da ist jetzt nichts, was besonders emotional ist an diesem Gerät oder an diesem Produkt, aber das wird dann emotional aufgeladen mit so einer Festivalverknüpfung. Der wird dann auch bewusst positioniert, eben nicht bei alten Leuten, sondern eben bei jungen Leuten, die auf Festivals gehen. Und dann geht es natürlich weiter, wenn man dann über diesen emotionalen Markennutzen spricht, kam man dann auch direkt noch live drauf zu sprechen. Natürlich war das sehr knapp, wenn man da irgendwie nur eine Dreiviertelstunde hat, aber dass man dann eine coole Verpackung zum Beispiel für das Ding hat, dass man eben nicht verkauft, wie vielleicht für die anderen, die das irgendwie sehr steril alles verpacken oder sehen, sondern auch eine festivaltaugliche Verpackung für diesen Gehörschutz. Ja, also das heißt, wir positionieren das komplette Produkt in einer komplett emotionalen Ecke, verbinden das mit einem absolut positiven Ereignis, diesem Festival, und sagen dann noch, hey, du kannst deine Gesundheit schützen und bist im Alter gesund, zumindest von den Ohren her, wenn du diesen Gehörschutz zumindest in der Festivalzeit dabei hast und auch verwendest. Ja, und vielleicht ist das so ein kleiner Trigger, diese zwei Beispiele, dass du da draußen sagst, hey, ich mache mir jetzt mal Gedanken, es geht nicht nur um die Funktion, was kann ich verbessern, Häkchen hier, Häkchen da, andere Farbe, anderes Packaging, nein, sondern den größten Sprung erreichst du sicherlich damit, dass du nicht probierst, die Funktion zu verbessern, sondern diesen emotionalen Markennutzen, dass du wirklich probierst, die Marke irgendwie zu positionieren in einer gewissen Zielgruppe oder mit gewissen Inhalten in Verbindung bringst, dass es emotional wird, dass die Leute das verbinden mit einem positiven Ereignis oder Erleben und dass sie da eben ja wirklich emotional gebunden werden und einen emotionalen Markennutzen haben. Und auch dann bist du nämlich von dem Preisniveau, also das vielleicht nochmal ganz zum Schluss, auch entkoppelt von all den anderen, die absolut vergleichbar sind mit deinem Produkt, denn du hast ein völlig anderes Umfeld, du hast vielleicht Content dabei und so weiter, den haben die anderen eben nicht und dann geht es eben nicht nur um eben den Gemüsehobel oder den Gehörschutz, sondern es geht dann um viel mehr, es geht um ein Gefühl, was du da einkaufst als Kunde und bis hin zu Content, den du einkaufst. Ja, ich hoffe, es hat dir so ein bisschen Anregung gegeben da draußen. Hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin jetzt übrigens, wenn dieser Podcast rauskommt, gerade in Asien. und freue mich, dass ich da ein bisschen Happy Sourcing machen kann. Das heißt, ich glaube, ich werde auch eine Woche Pause haben, weil es geht gar nicht anders terminlich mit Podcasten. Dann geht's aber weiter und ich habe mir übrigens auch für die Zukunft ein paar ganz schicke Gäste schon in den Podcast eingeladen, also so mal zum Ausblick. Das heißt, es geht weiter mit Brandbuilding, Markenaufbau, Amazon, FBA und E-Commerce und so weiter, aber auch mit ganz, ganz coolen und interessanten Gästen, die dann das nochmal richtig bereichern werden. Bin ganz gespannt, was du dazu dann sagst. Aber jetzt sage ich erstmal, hoffentlich hat dich diese kleine Episode angeregt zum emotionalen Markennutzen und du hast vielleicht neue Ideen bekommen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao. We'll be right back.